Ja, herzlichen Dank, Henry Fey, und auch Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich, ich nehme das hier ein bisschen als für mich wirklich sehr positive Stimmung wahr. Ich sag mal, fange mal gleich damit an, weil ich bin ab und zu auf noch anderen Tagungen, wo es immer viel um digital gestützte Bildungsprozesse geht. Da sind immer ganz viel außerschulische Akteure dabei und ganz wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und hier ist es mal endlich umgekehrt. Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier sitzen tatsächlich die Schulpraktiker, sie sind jetzt zusammengekommen, sich zu vernetzen, und das finde ich eine sehr gute Idee. Sie werden gleich sehen, warum ich insbesondere die Beteiligung der Schulen und der verschiedenen Schulen, der verschiedenen Akteure im schulischen Umfeld für essentiell halte, und dass man nicht über die Schulen redet, was sie alles wieder für Defizite haben, sondern die Schulen ganz unterschiedlicher Art mitnimmt. Zu meiner Person, in der Evangelischen Hochschule Berlin. Ich lehre also Medienpädagogik in einer kleinen Hochschule in Berlin im Studiengang Soziale Arbeit. Ich bin also in mehrfacher Hinsicht eigentlich ein Fremdkörper, weil ich erstens persönlich tatsächlich eher aus der Kunst komme, ja, und zweitens im Studiengang Sozialarbeit lehre. Andererseits bin ich seit mehreren Jahren im schulischen Kontext unterwegs, ursprünglich mal über die Schulsozialarbeit, Inklusion, also Themen der Binnendifferenzierung, Heterogenität, Ähnliches, und betreue aber seit einigen Jahren Tablet-Klassen in Grundschulen in erster Linie, aber auch in weiterführenden Schulen, in inklusiven Schulen, und weiß also auch, wie eine Schule von innen aussieht. Ich hoffe, das kommt auch gleich rüber, dass ich sozusagen in diesem sich öffnenden Schulsystem sehr interessiert bin. Ich fange mal an, Vorbemerkung. Die drei größten Irrtümer der Debatte um die digitale Bildung. Der Irrtum 1 aus meiner Sicht, der Glaube an die Notwendigkeit eines Mehrwerts. Das geistert in ganz vielen Papieren rum und auch in offiziellen Stellungnahmen und auch in Erwartungen aus schulischen Diskussionen. Ja, diese digitalen Sachen, die müssen nur erstmal nachweisen, dass sie was besser können als vorher. Also müssen erstmal diesen Mehrwert nachweisen. Ja, das ist unabhängig davon, dass es erstens eigentlich ein ökonomischer Kontext ist, aus dem der Begriff Mehrwert kommt. Ich denke, das wissen Sie alle. Gibt es da ein paar Argumente, die ich dagegen anführen will? Ich beziehe mich auf eine Quelle, Axel Krommer. Diese Folien können ich vielleicht auch irgendwie zugänglich machen, wer die Quelle nachgucken will. Worauf ich jetzt hinaus will hier ist, es ist ein völlig unklarer Maßstab. Also niemand misst Bildungsprozesse in Wertgrößen, ja, und auch nicht in prozentualen Steigerungen. Das werden Sie, die sind in der Schule, das werden Sie alle hoffentlich nicht machen. Das entspricht überhaupt nicht der Praxis, wie wir Bildungsverständnisse verstehen. Ja. Mehrwert im Sinne von output-orientiert kommt da jetzt mehr Wert raus, als wir vorher reingesteckt haben. So kann man eigentlich Bildungsprozesse nicht denken. Also es ist tatsächlich ein Begriff aus der falschen Kiste, würde ich sagen. Dann ist es ein bisschen ungerecht. Also Sie werden sehen, ich bin deutlich Befürworter vom Einsatz digital geschützter Medien im schulischen, auch bei mir im hochschulischen Kontext. Und aus der Position muss ich sagen, es ist ein bisschen ungerecht, dass die analogen Medien nie ihren Mehrwert nachweisen müssen. Ja, das ist sozusagen eine Ungleichbehandlung. Wenn schon, dann muss man alle Medien in allen schulischen Kontexten sagen, was bringt uns das, für welche Zielgruppe, in welcher Schulform und so weiter. Das Dritte ist, die Bedeutung des digitalen Wandels wird unterschätzt, wenn wir denken, das ist irgendwie sowas Zusätzliches. Ich denke, das kam jetzt auch schon raus bei den Ausführungen, die wir heute schon gehört haben, auch bei dem Stichwort, so wie es im Basiscurriculum Medienbildung formuliert ist, das ist nicht mehr etwas, was da irgendwie zusätzlich kommt, sondern das greift so sehr in unsere alle Lebensumwelt ein und auch die von Schülerinnen und Schülern, dass man das nicht weglassen kann. Ja, also Mehrwert klingt ja so, brauchen wir das, können wir es weglassen. Das ist sozusagen der falsche Zugang. Deshalb der erste Irrtum. Der zweite Irrtum ist, erst wenn dann. Damit meine ich Folgendes. Es gibt ganz viele, die so argumentieren, wir können doch erst dann, ne, wenn wir die technische Vollausstattung haben. Also wenn nicht 20.000 Euro fließen, sondern 100.000 Euro und Ähnliches. Wir brauchen das WLAN in bester Geschwindigkeit, vorher fangen wir erst gar nicht an. Ja? Ich weiß, dass es überall hapert und dass ich komme selber an der Hochschule, da gibt's das WLAN ist bei uns selber auch eine Katastrophe. Aber wenn ich immer erst sage, ich warte darauf, bis alles die beste Ausstattung da ist, so sehr ich für eine gute Ressourcenausstattung von Schulen selbstverständlich bin, aber wenn wir immer erst warten, dann fangen wir nie an. Also das ist tatsächlich ein Irrtum. Und es gibt auch einen technischen Grund, das heißt einfach die Zyklen der Anschaffungsgrößen. Ja, also wenn dann irgendwie die Politik entschieden hat, jetzt können die Geräteausstattung kommen, ich sag mal die interaktiven Whiteboards, bis sich das so fortgesetzt hat, dass alle Schulen kreidefrei sind, sind diese interaktiven Whiteboards, wenn sie es nicht jetzt schon sind, veraltet. Ja? Und die nächste Generation, also ich habe da geschrieben, alle 2 bis 5 Jahre revolutioniert sich diese Technik selber. Die politischen Schulstrukturen, Entscheidungen sind eigentlich viel zu langsam dafür, dass wir warten können, bis die technische jeweils diskutierte Vollausstattung da ist. Also wir müssen anfangen mit dem, was gerade aktuell möglich ist. Das nächste ist, die warten auf die endgültige Klärung aller Rechtsfragen. Also auch, das ist, würde ich sagen, ist ein Irrtum, erst wenn dann. Man muss natürlich sich mit rechtlichen Dingen beschäftigen. Ich komme gleich noch zum Stichwort Datenschutz. Aber wenn wir erst warten, bis alles geklärt ist, Urheberrechte, Nutzungsrechte und so weiter, dann brauchen wir auch erst gar nicht anzufangen. Und ich schlage da so eine Metapher vor, aus der Hängepartie eine Hängebrücke machen. Also man braucht natürlich auch vom Land, von den politischen Entscheidungsträgern einen rechtlich geschützten Rahmen, zum Beispiel eine Haftungsübernahme durchs Land und ähnliche Dinge, eine verlässliche Schul-E-Mail und solche Selbstverständlichkeiten eigentlich, aber in dem Rahmen muss man dann auch loslaufen und kann nicht warten, oh Gott, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis, so schlimm ist es meistens nicht. Und ne, also man muss sich sozusagen einen Korridor im Rahmen der Schule verabreden, wo man auch handlungsfähig bleibt. Das dritte ist, warten auf andere Akteure. Das erlebe ich öfter tatsächlich bei dass sozusagen aus dem schulischen Kontext gesagt wird, wann kommen denn jetzt endlich die zuverlässigen Geräte nochmal oder warum macht denn die Technik nicht das, was wir brauchen und die Urheberrechte, warum klären die das nicht endlich mal mit den Filmrechten und den Wortrechten und den Kopierrechten und ähnliches und der Staat sozusagen, die Pädagogik als Berufsgruppe, auch bei mir, die Professoren, die Hochschulen auch, starren sozusagen auf die anderen Akteure und sagen, jetzt liefert doch mal, anstatt selbstbewusst zu sagen, hört mal her, wir sind die, die das Geschäft abwickeln. Wir brauchen Folgendes, wir brauchen endlich mal die Software, die soll so programmiert sein und soll mit dem Standard funktionieren, den wir gerade bei uns in der Schule haben. Also da sind mir die pädagogischen Akteure viel zu defensiv. Insofern ein Irrtum, wenn wir darauf warten, dass da außen irgendetwas passiert. Man muss aus der Schule selber heraus die Schulentwicklung in Gang setzen. Der dritte Irrtum, das ist, Urheberrecht und Datenschutz bremsen alles aus. Das ist ja auch tatsächlich so, sind bundesweit, wenn Sie das kennen, in Nordrhein-Westfalen ist so eine Datenplattform, in anderen Projekten auch, sind nach jahrelanger Vorarbeit dann gescheitert, weil man den Datenschutz nicht beachtet hat. Und wenn man den am Ende denkt, dann bremst der Datenschutz tatsächlich alles aus, und da würde ich sagen, zu Recht. Ja? Deshalb, wenn man den aber, Datenschutz und Urheberrecht, von Anfang an mit bedenkt, also wenn Sie in Ihrer Schulentwicklung natürlich auch das Land von Anfang an sagt, wir müssen Urheberrechte und Datenschutzbelange berücksichtigen, dann würde ich so weit gehen, dass es auch ein Motor sein kann, weil aus Sicht von Ihnen als Lehrkräften, als Schulleitungen so bringt es, denke ich, auch tatsächlich eine Entlastung, wenn es berufliche E-Mail-Accounts, berufliche Geräte, Dienstvereinbarungen, Sie merken ein bisschen, ich komme auch aus dem gewerkschaftlichen Kontext, also mit den Personalräten abgesprochener Dienstvereinbarungen Ähnliches gibt, dass man tatsächlich auch sowas klärt wie Erreichbarkeit. Ja, Sie kriegen eine E-Mail, müssen Sie jetzt nach 16 Uhr noch erreichbar sein für Eltern oder nicht? Eine ganz essentielle Frage, das müssen Sie irgendwo klären. Wenn Sie jetzt aber neue Technik in der Schule bekommen, das bleibt alles ungeklärt, würde ich mich als Lehrkraft eventuell auch hinsetzen. Ich sage, dann mache ich erstmal nicht mit, weil ich will nicht nachts um 23 Uhr noch Eltern-E-Mails beantworten und ich will auch nicht auf WhatsApp chatten und Ähnliches. Ja? Also wenn, da würde ich sagen, Sie müssen diese Datenschutz- und Urheberrechtsbelange von Anfang an mitdenken, dann wird es keine Bremse, sondern ein Motor, zumindest etwas, was mitgedacht werden kann. Und insofern, ja, also geklärter Datenschutz, es werden dann nicht die Daten geschützt, sondern Sie werden geschützt. Ja? Also Ihre Persönlichkeit, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, der Eltern. Das ist ja, Datenschutz klingt so, als müssten die Daten geschützt werden. Ja, aber das sind Ihre Daten. Ne? Also als Persönlichkeitsschutz und als Vertrauensschutz, damit meine ich, das ist selbstverständlich, also die pädagogische Beziehung, Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern, das ist ja eine Vertrauensebene. Sie haben ja einen Beziehungsberuf sozusagen. Sie haben ja hier steht der Erwachsene, da steht das Kind und die Daten stehen dazwischen. Die müssen geschützt werden. Sie haben einen geschützten Raum, der heißt Schule und innerhalb dessen müssen Sie auch vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Und Sie müssen also wissen, was kommt aus meiner Lehr-Lern-Situation nach draußen an die Eltern, was vielleicht besser auch nicht, ja, also müssen die Eltern immer alles wissen, was der Schüler dem Lehrer erzählt hat und Ähnliches, muss dazu eine Datenbank angelegt werden, wo Daten generiert werden, die eigentlich keinen angehen und Ähnliches, also Sie brauchen auch ein Vertrauensverhältnis in der pädagogischen Beziehung. Und wenn Sie das aus dem Schulalltag heraus als Persönlichkeits- und Vertrauensschutzrechte denken, dann ist der Datenschutz eher eine Entlastung, würde ich behaupten. Ungeklärtes Urheberrecht bremst tatsächlich das gemeinsame Teilen von Bildungsmaterial aus. Da werde ich jetzt gleich sehr viel drauf eingehen, auf dieses Teilen und Netzwerken. Sie haben ja hier auch den Titel Netzwerktagung und es gibt ja Möglichkeiten, Arbeitsmaterial zu teilen. lange Jahre, denke ich, war es in den Schulen so, dass irgendwas kopiert wurde und hier, zeig mal her, ich habe da was Interessantes gefunden. Das kann man, sollte man heutzutage digital lösen und dazu müssen diese Rechte tatsächlich geklärt werden. Ein Stichwort dazu, sage ich nur, wäre vielleicht was für die Fragen hinterher, ist dieses OER, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Open Educational Resources, das sind sozusagen rechtlich geklärte, lizenzrechtlich geklärte Materialien, die man austauschen kann. Irrtum 4, ich habe nur drei angekündigt, sind natürlich mehr, also jetzt kommt hier der Irrtum 4. Der Irrtum 4 ist, gute Digitalisierung ist ein Konsensthema. Man sagt, also wöchentlich finden überall Tagungen statt, also das heißt dann digital gestützte Bildung, digitale Bildung, digitale Bildungsprozesse, Digitalisierung im Unterricht, heißt es heute hier bei mir im Vortrag. Und alle nicken mit dem Kopf und alle sagen, jetzt muss aber Deutschland endlich mal vorankommen. Das ist kein Konsens, ja, also auch jetzt tatsächlich aus der Wissenschaft, ja, niemand weiß, was ist gut, niemand weiß, was ist eigentlich genau digital, fragen Sie mal jemanden, beschreiben Sie mal, definieren Sie mal digital, da können Sie schon abendlang drüber diskutieren, was ist eigentlich Unterricht unter der Voraussetzung, dass Schule sich ändert, wo hört der Unterricht eigentlich auf, am Ganztag oder erst, ja, bei der Nachhilfeplattform, die die Schüler sich auf YouTube angucken, ist das jetzt noch Teil des Unterrichts oder nicht, also was gehört zum Unterricht, Sie können sich über jedes Stichwort abendfüllend unterhalten. Und Bildung und digitale Bildung, ich habe da noch Punkte hingemacht, da gibt es ja sehr viele andere Wörter, es gibt keinen Konsens. Sie müssen immer wieder streiten und ich würde sagen, reden hilft. Ja? Also Sie müssen tatsächlich deshalb zu solchen Tagungen und Netzwerktreffen gehen und sich immer wieder darüber unterhalten, was ist Ihr Bedarf an Ihrer Schule, was ist Ihr Bildungsverständnis, was ist Ihr Verständnis von gutem Unterricht und dann kommen Sie ins Gespräch. Es gibt da kein Rezept. Und das Rezept werden Sie natürlich von mir jetzt auch nicht hören, ne, nach der Vorrede. Ich fange jetzt trotzdem mit dem eigentlichen Vortrag an, wenn man so will. Vortrag in drei Teilen. Ich will was sagen zu Medien, zu Unterrichten, zu digitalem Unterricht. Erst zu Medien. Das ist eine Skizze von einem Medienphilosophen Wilhelm Flusser, die kodifizierte Welt. Sie sehen, das ist richtig alt, ja, 1978. Damit versucht er, mediengeschichtlich einzufangen. Ich komme gleich dazu, in welcher mediengeschichtlichen Phase leben wir eigentlich. Ja, Sie haben bestimmt schon mal das Wort Medienumbrüche, Gutenberg-Zeitalter und Ähnliches gehört. Wilhelm Flusser und viele aus der Medienwissenschaft argumentieren, die Menschen haben sich eigentlich überwiegend so medial informiert und kommuniziert und auch gebildet. Das ist nämlich eine Grafik zu einer Höhlenzeichnung eigentlich. Ja, also 30.000 Jahre alt, ich weiß nicht, ob Sie in Frankreich schon mal in so einer Höhle waren, und ganz modern, das ist aber nicht nur alt, sondern es ist ganz modern, üblicherweise in der Erziehungssituation von kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob Sie diese Wimmelbücher kennen, ja, wenn Sie mit kleinen Kindern was zu tun haben, von Ali Mitschkutsch, das sind sozusagen die ich kenne, es gibt noch andere. Das ist eigentlich diese Art von grafischer Erzählung und der Trick ist, dass die jeweiligen Menschen, die da drauf gucken, die Geschichte unterschiedlich erzählen können. Man kann nämlich oben und oder unten oder links oder rechts anfangen. Und wenn Sie mit dem Kind zusammen sich solche Wimmelbücher angucken, ich weiß nicht, ob Sie es aus eigener Erfahrung kennen, dann sagt das Kind, guck mal, da ist das mit dem Eis und da ist der Hund, der um die Ecke läuft. Und Sie können die Geschichte unterschiedlich erzählen. Es gibt kein Vorne und kein Hinten, es gibt kein richtig oder falsch. So erziehen wir üblicherweise tatsächlich unsere Kinder mit diesen Bild-Text-Kombinationen. Und Wilhelm Flusser hat gesagt, irgendwann haben wir das daraus gemacht. Wenn man so will, ist das auch in der kindlichen Medienerziehung die nächste Phase. Ich sage jetzt mal Märchen der Brüder Grimm. Ja, die werden dann von links in der rechts erzählt und rechts, das ist nämlich der Prinz, der die Prinzessin heiratet. Also so erzählen wir unsere Geschichten. Von Anfang bis zum Ende mit Happy End oder mit nicht Happy End. Jedenfalls erzählen wir sie von links nach rechts. Eindeutige Reihenfolge, eindeutige Anordnung. Da kann man jetzt nicht einfach eine halbe Seite rausschneiden. Dann fehlt der Geschichte was. So sind 90% unserer Medien aufgebaut, inklusive dem Theater, der Oper, dem Film und ähnlichem. Grafisch, jetzt ich werde heute überwiegend mit Grafiken hier versuchen, Ihnen meine Ideen zu vermitteln, sieht das so aus und die Stichworte habe ich da drunter geschrieben, Buchkultur, Gutenberg-Galaxis. So laufen seit 500 Jahren unsere Bildungsmedien. Ja, wir haben Einleitung, Schluss und Kapitel dazwischen und das Paradigma dazu ist Linearität. Ja. Dass die Medien sind meistens dann zum Beispiel an so einer Position verortet. Man sagt dann, ich habe das, also links gibt es so einen Wissensbestand, dann gibt es ein Lernziel, Inhalt, Didaktik, Methodik, hätte ich jetzt noch reinschreiben können, irgendwo ist das Medium platziert. Und am Ende soll das Wissen der Schülerinnen und Schüler besser, anders, stärker, kompetenter sein. Die Kriterien für den üblichen Medieneinsatz an dieser Stelle sind passt das Medium zum Setting? Also können meine Kinder das überhaupt anwenden? Verstehen die das? Verstehe ich das? Ja, also passt das in meinen Unterricht? Also im Deutschunterricht habe ich das richtige Medium gewählt. Mache ich eigentlich Theater oder Film oder Textlektüre? Ja, passt das daran? Das Zweite ist, bleibt es neutral zum Inhalt? Da ist der Klassiker, passt eigentlich die Verfilmung von Goethe zu dem Text von Goethe, den ich vorher gelesen habe, oder andere Beispiele. Also, oder verfälscht er das, manipuliert er das, macht er aus dem Text, den ich noch lesen lasse, eine Liebesgeschichte. Oh nein, nicht schon wieder eine Liebesgeschichte, passt nicht, ist nicht neutral, lasse ich lieber weg. Ja, oder wenn, dann höchstens am Wandertag. Also das sind übliche Kriterien, mit dem so ein Medium als richtig oder falsch oder passend eingesetzt oder eingestuft wird. Und das Dritte ist, oft hat es einen Mehrwert, also brauche ich das überhaupt? Also in dieser Buchkultur wird sehr oft argumentiert, nein, Texte, Texte, Texte und Sprache, ja, das hilft doch, das reicht doch, ich brauche nichts anderes. Und sehr aktuell eben, wer darf es nutzen? Diese Frage, wer darf es nutzen, die ist ja 100 Jahre lang geklärt worden darüber, dass die Schulen Schulbücher kaufen, ne, von den Schulbuchverlagen, dann ist klar, die Klasse darf es nutzen. Die Frage ist halt jetzt variabel geworden, um es sanft auszudrücken. Ja, das ist nochmal die Urheberrechtsproblematik. Wir haben ganz verschiedene Materialien, vorher wurde auch schon immer fleißig kopiert, hat da keiner mitgekriegt, ja, war nicht ganz so astrein, aber war sinnvoll. Aber wenn wir heute Materialmix von Film, Video, YouTube-Schnipsel, Buch und Kopien und digitale Versatzstücke denken, muss diese Frage, wer darf es eigentlich nutzen, tatsächlich geklärt werden. Eine Antwort darauf sind, das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen, digital geschützte Lernmanagementsysteme, also Schulclouds oder andere Begriffe, wie das laufen, also wo das rechtlich geklärtes Material mit Nutzerlizenzen zur Verfügung gestellt wird. Da lege ich jetzt keinen Schwerpunkt drauf, aber wir haben ja hinterher auch Zeit, wo sich Fragen stellen. Vom Medium zu Unterricht, also das Medium ist meistens so platziert und der Unterricht läuft meistens dann so ab, dass wir uns sozusagen so einen Kasten umtrinken. Also ich rede jetzt gar nicht über Sie, ich kann auch, das ist alles bei mir die Hochschule. Bei mir in der Hochschule, bei den Unis sieht es genauso aus. Wir machen so einen Kasten drum und schreiben ein Seminar drüber. Oder Modul heißt es an den Hochschulen oder ähnliche Begriffe. Und dann glauben wir, dass wir die Kasten verdoppeln können. Und dann machen wir ein Dach drauf und die Schule ist fertig. Und vor allen Dingen ist die Uhrzeit fertig. 45 Minuten Takt und ähnliches. Ich weiß, in den unterschiedlichen Schulformen wird längst davon abgegangen, aber ich rede hier über den sehr mächtigen Traditionsrahmen, in dem sich Schulsystem bewegt, von dem sie womöglich individuell an ihrer Schule alle abgehen. Aber das Ding, das ist sehr mächtig. Das strukturiert sehr viel von dem, wovon man sich jetzt wegbewegen muss, wenn man über digital gestützte Medien spricht. Denn was meistens passiert, und jetzt komme ich sozusagen zu einer Kritik des oft so aus meiner Sicht missverstandenen Einsatzes von digital geschützten Medien, ist, dass ich glaube, ich kann den Kasten so lassen und tausche jetzt das Medium durch digitales Medium aus. Das ist der Rechnerraum. Darf ich mal eben fragen, wer hat bei sich an der Schule einen Rechnerraum? So, ich male es gleich dazu, im zweiten Stock, zweiten Stück oben rechts. Ja, da haben Sie alle so einen Rechnerraum. Früher war es das Sprachlabor und ähnliches. Ich frage gleich mal, wer von denen, die gerade aufgezeigt haben, die wissen, dass es da einen Rechnerraum gibt, hat auch den Schlüssel zum Rechnerraum? Okay, das sind fast gleich viele. Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass es nur die Hälfte sind, aber ich glaube, es sind auch viele Schulleitungen. Ja? Also, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das sind oft abgekapselte Systeme, die in sich schlüssig funktionieren, die zudem auch noch schlecht gewartet sind, weil sie kriegen zu wenig Unterstützung und ähnliches und es läuft noch auf Windows XP und ja, also sowas. Aber ich würde sozusagen sagen, es geht nicht darum, diesen Rechnerraum zu modernisieren. Das will ich jetzt ausführen. Das wäre auch schön gewesen in den letzten 15 Jahren, aber wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Wenn man das modernisiert, ist es, ja, um es deutlich zu sagen, eine Fehlinvestition. Das ist tatsächlich eine Sackgasse. Wir sollten nicht diese Rechnerräume modernisieren. Und wenn Sie sozusagen die Medienentwicklungsplanung bei sich an der Schule umsetzen, dann müssen Sie ja über zu sich passenden Geräten, Systemen und so weiter nachdenken. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, lassen Sie sich gut beraten, kaufen Sie nicht das, was am besten glänzt und sehr schön aussieht und so weiter. Kaufen Sie angepasste Systeme, die bei Ihnen mobil einsetzbar sind. Kaufen Sie sich nicht die Komplettausstattung, die da nur rumsteht, oben im zweiten Stock. Ja, also. Denn, jetzt kommt die Argumentation, warum dieser Rechnerraum veraltet ist, selbst wenn man ihn modernisiert. Selbst der modernste Rechnerraum ist veraltet. Wir leben sozusagen, das ist so der kulturelle Bruch, wir haben sozusagen nicht mal diese Linearität, sondern wir haben Hypertext als Paradigma. Wir haben also vernetzte Dinge, das machen Sie alles, wenn Sie irgendwo draufklicken und der Link ist blau unterlegt und dann landen Sie irgendwo anders. Wir lernen und leben ja längst nicht mehr von links nach rechts, sondern auch in der Tiefe. und auch in der zeitlichen Dimension. Das heißt, wir haben maximal noch so einen Einschaltknopf da oben links, aber welche Lernwege, ob wir erst einen YouTube-Film gesehen haben, dann was nachlesen oder erst lesen und dann den Film dazu gucken und dann ins Kino gehen und uns dann mit jemand unterhalten, das ist individuell geworden. Und ich würde sagen, aufgrund der Heterogenität der Schüler und auch der Lehrkörper, Quereinsteiger, ganz viele Berufsgruppen in der Schule, ist es auch gut so, dass es so heterogen geworden ist. Aber es ist schwieriger zu managen. Das Stichwort dazu ist eben digitale Kulturtechnik. Wir reden nicht mehr nur über Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch über digital geschützte Medienbildung als vierte Kulturtechnik. Und die läuft so. Und wenn das aber so ist, dann haben wir eine Krise der klassischen Anordnung, weil die klassische Anordnung ist dieses Kästchen in der Mitte, was wir alle kennen. Und ich habe jetzt auch absichtlich die Marken da dran geschrieben, weil die Realität, insbesondere der Schülerinnen und Schüler, sieht ja so aus. Und wenn Sie nach Literatur suchen, ich gebe sofort zu, wenn ich nach wissenschaftlicher Literatur suche, suche ich manchmal auch bei einer dieser vier vorgestellten Marken hier, weil das teilweise schneller geht. Ja? Also das ist ja auch in unserer Lebenspraxis mit drin, dass wir in so einer Welt leben und beruflich aber in so einem Kästchen drin stecken. Zusätzlich wird es kompliziert dadurch, dass es gibt da so Versuche, das generationsmäßig zu beschreiben, dass die Schülerinnen angeblich Digital Natives wären und die anderen Digital Immigrants, die Älteren, also die über 40-Jährigen, das ist auch statistisch mittlerweile widerlegt, also nicht jeder, der älter ist, kommt nicht mit den digitalen Medien zurecht und nicht jeder Schüler, der 15 ist, kommt deshalb automatisch gut mit den digitalen Medien zurecht. Das sind falsche Begriffe. Aber trotzdem sagen alle Untersuchungen, die Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern untersuchen, dass sie ganz andere Kriterien haben. Und zwar zum Beispiel folgende. Nutzen meine Freunde das auch? Ja? Oder werde ich sichtbar? Ich als Schülerin, werde ich da irgendwo sichtbar? Habe ich was hochgeladen und kriege jetzt 25 Follower? Und das dritte Kriterium, was sozusagen aus der Wissenschaft herauskommt, bekomme ich Anerkennung. Ja? Also teilen andere das, was ich hochgeladen habe, teilen andere mein Foto und so weiter. Da ist überhaupt kein Wissensbegriff drin. Und das ist, ich sehe das auch ganz kritisch, ja, dieses Ich. Ja, das ist, man kann das also so egozentrisch vielleicht, keine Ahnung, führt zu völliger fehlgesteuerter Selbstwahrnehmung und ähnliches. Aber wir müssen damit umgehen, dass das Interesse von Schülerinnen und Schülern an Medien nicht ist, kann ich damit was lernen, ja, sondern dreimal ich. Das ist erstmal, ja, das ist, da muss man Rücksicht drauf nehmen, sonst kriegen wir tatsächlich den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern oder bei mir an der Hochschule zu den Studierenden nicht hin. Die These wäre insofern, dieses mit dem Mehrwert, das ist durchaus relevant, aber man muss eigentlich die Perspektive der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, die sagen, nicht hat das digitale Medium einen Mehrwert, sondern hat der Lehrer da vorne eigentlich noch einen Mehrwert. Ja, das ist die Sicht der Schülerinnen und Schüler, der Lehrer, die Lehrerin. Also brauche ich den überhaupt noch? Warum muss ich noch zur Schule gehen? Das ist nicht meine Perspektive, aber das muss man ernst nehmen. Dass da tatsächlich eine andere Mediennutzungsrealität sehr breit verankert ist, ab der eben auch in der Grundschule, wenn die zum Gefühl derzeit zum 8. Geburtstag alle ihr Handy geschenkt bekommen, ihr Smartphone. Zusammenfassung dieses ersten Teils, ich hoffe mit der Zeit, ich habe jetzt, ja, sonst sagst du mir, aber ich bin noch, ne? Zusammenfassung des ersten Teils, Krise der klassischen Verortung von Medien im Unterricht. Wir haben eine Strukturkrise, wir haben ein Netz statt der Linearität, wir haben Interaktivität statt Abgeschlossenheit, wir haben synchron, asynchron statt dieser Präsenz, also wir haben zeitlich unterschiedlich verlaufende. Man kann sich zu anderen Zeiten einloggen und trotzdem Bildungsmaterialien teilen und nutzen. Und ich muss nicht zu den gleichen 45 Minuten im Klassenzimmer sitzen, das meine ich damit. Wir haben Mobilität statt Präsenz, die Geräte sind mobil geworden, also am Beispiel der Schulbibliothek. Die Schulbibliothek ist nicht mehr der einzige Ort, wo ich Wissen generieren kann, ja? Sondern ich kann das ganz schnell alles mal nachgoogeln. Was nicht heißt, dass Schulbibliotheken überflüssig sind, aber sie sind anders situiert. Und wir haben eine andere Funktion von dem ganzen Apparat. Wir reden ja über Kompetenzen statt über Wissen. Wir fragen eigentlich in der Regel kaum noch ab, wann hat Kaiser Wilhelm irgendwie in welchem Jahr das und das gemacht, sondern wir fragen, warum hat er das gemacht, wie war das eingebettet und warum ist das eigentlich von Bedeutung? Also wir fragen Kompetenzen ab, nicht mehr Wissensbestände. Weil man die Wissensbestände tatsächlich alle schnell googeln kann. Und das Ziel, das ist sozusagen die Krise, Anerkennung durch Freunde statt Anerkennung durch Leistung. Das ist ein massiver Konflikt, weil natürlich das Schulsystem, würde ich sagen, zu Recht auch Leistungsgesichtspunkte berücksichtigen muss. Wir wollen ja, dass da etwas passiert, was, ja, dass Schülerinnen und Schüler etwas lernen, handlungsfähig werden, partizipieren können als politisch mündige Bürger und ähnliches, Berufsbildung genießen können und ähnliches. Also da ist ein Konflikt. Das heißt, zu meinem Vortragstitel, ja, Kriterien für gute Digitalisierung. Es gibt, also gute würde so wie, es gibt keine gute, es gibt auch keine schlechte Digitalisierung, der Vortragstitel ist ein bisschen missglückt. Aber wenn ich, mir kommt es auf die Kriterien an, dann sind das aus diesem Konflikt die grün unterlegten Wörter. Sie müssen hin in Richtung Netz, Interaktivität und so weiter, was da steht. Und deshalb setzen Sie nicht auf Modernisierung von irgendwelchen Geräten, sondern ich denke, das ist ja hier auch Konsens. So ist ja auch das ganze Netzwerk etabliert. Das finde ich auch wirklich sehr grundständig gut überlegt, dass wir hier über Schulentwicklung reden und nicht über das Medium X im Fachunterricht Y. Darüber muss man natürlich auch reden, aber das Hauptthema ist Schulentwicklung. Unterricht. Es geht jetzt ein bisschen schneller, weil Sie merken, ich argumentiere mit ähnlichen Grafiken. Die klassische Verordnung des Unterrichts, Sie sehen, ich habe jetzt wieder dieses Schulkästchen hingemacht, ist nochmal eingebettet in eine vorschulische Situation, in eine nachschulische Situation. Im Idealfall gibt es da einen linearen Übergang. Die Realität sieht aber so aus, dass zunehmend Schülerinnen und Schüler, die den Schulalltag gar nicht mehr bewältigen können, sondern Nachhilfe genießen, machen müssen. Und der Tag, insbesondere zum Beispiel bei Ganztagsschulen, noch länger wird. Ne? Also dass wir muten den Kindern ganz schön viel zu, dadurch, dass sie dann auch noch am Wochenende und sonst wie Nachhilfeunterricht machen müssen. Und da kommt natürlich auch einer der massiven sozialen Ungerechtigkeiten rein, weil nicht alle Familien können sich Nachhilfe leisten. Ne? Also da, das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, zu Stichwort soziale Ungerechtigkeit. Und wir haben eben als Systembruch massive Zahlen, die sind ja in Berlin viel schlimmer noch als in Brandenburg, Schülerinnen und Schüler, die ohne jegliches Zeugnis das Schulsystem verlassen. Und nur um das anzumerken, wir haben ja nach wie vor einen weiteren Systembruch, der vom Arbeitsmarkt kommt. Das ist jetzt heute auch nicht das Thema, aber ich will nochmal da das Symbol, der Arbeitsmarkt funktioniert ja überhaupt nicht so, dass man mit einem Zertifikat automatisch einen Arbeitsplatz bekommt, ne? Sondern da ist dieses Angebot und Nachfrage, man muss über Kapitalismus reden und ähnliches, egal mit welchem Vokabular, aber der Arbeitsmarkt als solches funktioniert nicht nach so einem linearen System, dass jeder, der ein Zeugnis hat, auch gleich die Karriereleiter hochgeht. Das gibt es völlig andere Kriterien, das ist eigentlich ein systematischer Bruch, den ich nur andeuten will. Das Kritische ist hier sozusagen, wie kann man vermeiden, dass die Schule auf Nachhilfe angewiesen ist eigentlich. Ne? Also wie können Sie als Lehrkraft eigentlich noch dafür garantieren, dass Sie die Inhalte, die Kompetenzen, die im Basiscurriculum stehen, in den anderen Curricula unterbringen mit ihren Ressourcen, mit ihrer Zeit, ohne dass sie heimlich mitdenken müssen, oh Gott, ich schaffe das alles nicht, hoffentlich haben die alle Nachhilfe. Das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es ist, glaube ich, Teil der Schulrealität. Dann gibt es noch die verzweifelten Versuche, das alles zu kontrollieren. Ich habe jetzt hier mal das Visum hingesetzt. Ja. Aber die sind insofern verzweifelt, auch strukturell, selbst wenn man hier das Personal verdoppeln würde, ist es strukturell so, dass das Visum höchstens die Schule kontrolliert und ja nicht die anderen gesellschaftlichen Felder. Es ist auch gut, ich will jetzt nicht eine zentrale Kontrollinstanz hier schaffen, ne? Das Visum wäre damit auch überfordert, aber das Visum ist strukturell mit dieser Situation überfordert, das kann ja nicht alles kontrollieren. Und die Gefahrenstellen für Diskriminierung in diesem System sind eben, ja, Sie sehen, ich will auf soziale Gerechtigkeit hinaus, das Nachhilfesystem, hatte ich schon gesagt, das Abbruch. Und die dritte, ich denke, das ist alles allen bekannt, das sind die Schulübergangsphasen. Also welches Kind kriegt welche Empfehlung für die weiterführenden Schulen? Und da ist Deutschland ja bekanntermaßen seit den PISA-Studien ganz hinten dran, wenn es um soziale Gerechtigkeit, Bildungsferne, Migrationshintergrund und ähnliche Kriterien geht, dass innerhalb des Schulsystems diese Linearität ja längst auch nicht gut funktioniert. Also wir reden, Sie merken, ich rede sehr viel über soziale Gerechtigkeit und über Bildungserfolge und Kompetenzen und komme erst zunehmend am Ende dazu, was eigentlich digitaler Unterricht darin machen soll. Also ich rede, ne, also wir reden nicht über Technik, wir reden über Schulentwicklung. Trotzdem jetzt zum Technikbereich, wenn man so will. Also dieses Kästchen ist an seine Grenzen gelangt. Und ein Stichwort von Thorsten Meyer, der lehrt in Köln, habe ich mir da geborgt, der redet ja vom Diversum statt Universum. Also man muss damit leben, dass weder die Schulen, auch nicht meine Hochschule, wir stehen nicht mehr im Zentrum dieser Wissensgesellschaft. Wir sind nur noch, dann komme ich gleich dazu, wir sind an den Rand gerückt. Und dadurch, dass es so divers geworden ist, reden wir ja auch zu Recht in diesen Bildungsplänen darüber, dass die blauen Kästchen nicht mehr wichtig geworden sind, sondern dass die roten Pfeile wichtig geworden sind. Also wir reden über Kompetenzen. Nicht über Wissensbestände. Wir reden darüber, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich in dieser komplizierten Welt zurechtzufinden und zum Beispiel Fake News von anderen News zu unterscheiden und gesättigte, gestützte Lerninhalte von irgendwelchen Gerüchten zu unterscheiden, wenn sie googeln. Ne? Also wir reden über Kompetenzen. Und also Lernen zu lernen statt lexikalischem Wissen. Und die Schule ist da irgendwie an den Rand gerückt, ja, sind aus dem Zentrum gerutscht. Wir müssen sich neu verorten. Nochmal als Text und dann gleich als Grafik. Die Krise dieser klassischen Anordnung von Bildung und Unterricht ist, wir haben diverse Verluste, wir haben den Kontrollverlust, die Schule steht nicht mehr im Zentrum, sie kann das alles nicht kontrollieren, das Visum erst recht nicht und die Behörden. Wir haben einen Bedeutungsverlust, das war das, die Schüler gehen mit ganz anderen Bedeutungserwartungen an die Medien ran. Wir haben einen Verlust der Zeittaktung, also es ist mobil, es ist entgrenzt, es ist Tag und Nacht aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und die Schule bietet immer noch diese Zeitfenster an. Das ist in gewisser Weise auch ein Verlust der, steht als letzter Punkt, Verlust der Monopolstellung und als Ort. Das ist ja hier auch in der Tagung als Metapher längst drin, das ist auch durchgängig, alle reden davon. Es ist eigentlich ein Knoten im Netz statt einem Zentrum. Was kann man jetzt machen? Jetzt wollte ich Ihnen ja versprechen, nicht nur zu sagen, was alles schief läuft, sondern was kann man machen? Jetzt gibt es eben kein Rezept. Ich versuche das grafisch zu vermitteln. Wir haben also diese Situation und wir haben die Schulen. Und was ich Ihnen empfehlen kann, ist tatsächlich, sich auf diese Lernwege Ihrer Schülerinnen und Schüler einzulassen und sagen, wie machen die das denn? Wie ist deren Interesse an bestimmten Inhalten vom sozialen Lernen bis zur Mathematik und Geschichtsunterricht und Ähnliches? Also sich deren Lernwege anzugucken und da müssen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut kennen und zu gucken, welche Altersgruppe, wie heterogen ist das, wer hat welche Zugänge, wer lernt über Sprache, wer lernt über Schrift und wer guckt sich lieber einen YouTube-Film an. Also die Lernwege der Schüler sind ja unterschiedlich. Aber Sie müssen die Lernwege ernst nehmen und dann, das habe ich hier dazu gemalt, parallel dazu ergänzen und sagen, okay gut, du bist schon auf dem richtigen Weg, aber guck dir doch mal das an, damit kannst du es noch vertiefen. Das ist ja, sehr individuell, geht sehr stark auf Heterogenität ein. Das ist dieses Bildungsorte als Begleiter. Dann müssen Sie natürlich, und das können Sie auch als Schule, alternative Wege vorschlagen und sagen, also das musst du aber ganz anders machen. Da haben wir jetzt 20 Jahre Erfahrung zu. Ja? Du kannst sozusagen Sprachlernerwerb, fangen wir damit an und an einem gewissen Zeitpunkt muss man auch Vokabeln lernen und Ähnliches. Und Sie sind natürlich als Schule auch kompetent zu sagen, also das geht in der völlig falschen Richtung, das muss man genau andersrum denken. Also Sie sehen, ich bilde das hier grafisch ab. Und Sie kennen natürlich auch Orte, die völlig vernachlässigt werden im üblichen Internetuniversum und beim digitalen Medien, weil Sie sagen, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Schuldemokratie, Partizipation oder auch bestimmte natürlich Zugriffe auf die Welt, ob man das jetzt Wissen nennt oder anderes, das kommt in unserem Alltag nicht vor. Das kann die Schule aber leisten und damit kann sie auch punkten. Aber Sie können nicht mehr allein mit dem Kästchen, auch nicht allein mit dem roten Kästchen punkten. Sie müssen sich auf die Lernwege der Schülerinnen und Schüler einstellen. Und das können Sie tatsächlich digital besser machen heutzutage. Das ist jetzt die These. Aber ich stelle Ihnen jetzt keine App dazu vor oder so. Das machen Sie ja in den Workshops und Ähnlichem, wie man Schulentwicklung so organisieren kann, dass Sie diese Schulwege besser unterstützen können, zum Begleiter und Öffner werden und trotzdem Ihre Kompetenz als Schule einbringen können und sagen, das machen wir aber seit 20 Jahren. Ich will noch ein weiteres Stichwort, dann das zeige ich nochmal eben. Gibt es das schon irgendwo? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt hier mit dem Netz. Das Beispiel Media Matters kommt aus Schleswig-Holstein. Das habe ich aber gerade erst festgestellt, das sollte jetzt keine Werbung sozusagen für die Ministerin vorhin sein, weil sie auch aus Schleswig-Holstein vorher war. Ich weiß gar nicht, wie weit sie damit zu tun hat. Ich klicke das jetzt einmal an. In anderen Bundesländern gibt es tatsächlich interessante Dinge, die sich da tun. Das ist das Mediennetzwerk Media Matters. Was daran interessant ist, da sind verschiedene Schulformen zusammen, genauso wie Sie hier. Die sind vernetzt, genauso wie Sie das hier anfangen. Und die sind universitär begleitet. Das ist in diesem Fall in der Universität Flensburg. Und quasi das LISUM heißt in Schleswig-Holstein anders. Und man kann das sozusagen, ich zeige Ihnen das mal, ich finde das grafisch ganz schön, weil ich kann sozusagen hier einzelne Schulen anklicken und sagen, was ist denn die Stärke und die Kompetenz dieser Schule und wo findet die anderen Schulen, die anderen Institutionen und mit wem sollte sich die mal treffen. Das ist jetzt hier ein bisschen ein grafischer Gag, ja, wenn man so will. Es gibt ganz viele Apps, die sowas immer darstellen als Wolke und so. Mir kommt es jetzt weniger um die geschickt gelöste Grafik an, als um diese Metapher des Netzes. unter ganz verschiedenen Kompetenzen. Also vorhin wurde ja schon abgefragt, aus welcher Region kommen Sie, aber auch aus welcher Schulart kommen Sie, welche Probleme mit Heterogenität der Schüler haben Sie, setzen Sie schon digitale Schulbücher ein oder nicht? Da würde ich sagen, das ist ein ganz essentieller Bestandteil dieses Prozesses, der jetzt hier heute beginnt, dass Sie sich gedanklich solche Netzwerke bilden und auch sich gegenseitig unterstützen. Digitaler Unterricht, das geht jetzt aber relativ flott. Ich sage nochmal Rahmenbedingungen und Vorsätze. Da habe ich jetzt ein Zitat tatsächlich von Frau Ernst, die vorhin da war. Beim Lernen mit digitalen Medien handelt es sich um eine vierte Kulturtechnik. Ich hebe das jetzt tatsächlich so hervor, weil ich es sehr begrüße, dass es auf der politischen Ebene so angekommen ist. Ja, also dass man das als vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben, Rechnen einstuft. Und so ist ja auch der Rahmenlehrplan formuliert. Und jetzt ein bisschen, das wollte ich eigentlich vorhin noch zeigen. Es gibt unterschiedliche Medien in Lernsettings. Die Schule ist sehr stark in diesen Medien. Tafel, Stift, Schrift, Stimme, Körper, Raum, Möbel, Illustration, Stille, Performance. Das können Sie alle sehr gut. Das sind alles Medien. Und die Schüler können oft das ganz gut. Die gehen nicht so gern an die Tafel, aber Oberflächen beschreiben machen die ganz gerne. Ja. Stift, auch umstritten, aber mit dem Finger, zum Beispiel Finger was wischen, können die ganz gut. Schrift und Zeichen, Sie sehen, ich habe da versucht ein bisschen eine Parallele. Die Stimme ist ein Medium der Lehrkraft, aber ist auch ein Medium der Schüler, nur kommt das selten zusammen. Ja. Die Schüler sind oft ein bisschen zu laut zum Beispiel und ähnliches. Also ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Mediennutzungen von Lehrenden und Lernenden. Und da ist die Frage, wie machen wir das mit den digitalen Medien und wie können wir das sozusagen einsetzen, ohne dass die anderen Medien, darauf will ich vor allen Dingen hinaus, verdrängt werden. Darüber redet niemand ernsthaft, der über digitale Bildungsprozesse redet, dass diese alten Medien jetzt einfach alle mal weg sollen, sondern sie haben ja ihre Stärke in ihrem körperlichen Auftritt, in ihrer Stimme, auch im Frontalunterricht und ähnlichen Dingen. Das sind ihre Stärken in der Regel in der Schule und sie müssen gucken, wie komme ich dazu, dass ich die digitalen Medien nicht als Fremdkörper einsetze, aber auch nicht als etwas, was jetzt ganz neu ist und alles andere ersetzt. Und als Metapher dazu, dann bin ich auch tatsächlich fertig, mache ich das mal mit Bildern. Sie kennen schon, das sind drei ausgesuchte Grafiken zu unterschiedlichen medialen Formen, berufliche Bildung, soziales Lernen, meinetwegen auch noch Frontalunterricht natürlich, auch mit der Tafel, auch mit Kreide. Und dazu kommen jetzt diese digitalen Dinge dazu. Im Moment sind es zum Beispiel Laptops, Tablets, Ähnliches. Und was Sie können müssen, ist ein Wechsel der Medien und nicht ein Ersatz der Medien, eins durch das andere. Ne? Also diese Mehrwertdebatte, die muss da weg. Sie müssen sehen, auf welchen Schüler passt in welcher Lernsituation welches Medium. Und ich ergänze immer ganz gern dieses Stichwort von der Medienkompetenz durch das Stichwort der Medienwechselkompetenz. Sie müssen eigentlich nicht denken, oh Gott, ich bin ja so schrecklich inkompetent in diesen digitalen Dingen und das muss ich mir aneichen und die Schüler auch. Das ist so eine Hürde, so nehme ich das oft wahr, wenn man über Medienkompetenz redet, sondern ich würde eher von ihren Stärken ausgehen und sagen, sie können doch schon ganz viel Medien, sie müssen halt ein Besonderes, was besonders viel anders kann als die Medien vorher dazunehmen. Und sie müssen in Workshops gehen und sich das gegenseitig beibringen, wie sie diese Medien geschickt ineinandergreifend wechselnd einsetzen. Soweit. So, an dem Punkt höre ich auf und jetzt bin ich gespannt auf Fragen, Kommentare und wie Sie das sehen, ob ich ungefähr Ihren Alltag, Ihre Realität getroffen habe.
Ja? Darf man fragen?
Ja, klar.
Na, schön. Sie haben jetzt also gegen den guten alten Computerraum.
Ja.
Ich denke auch, dass dieser Computerraum trotzdem seine Existenzberechtigung hat.
Ja.
Ein System, das schafft, läuft.
Ja.
Man kann sehr gut damit arbeiten.